Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt, promovierter Physiker, dreifacher Familienvater und Gründer des Intelli Consulting Group, einer führenden Unternehmensberatung rund um digitales Marketing und digitales Kundenmanagement. Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen darüber, wo sie im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Yannick Kutusch, Director of Sales 2 Movable Inc. Hallo Yannick, willkommen.
Hallo Jörg, schön da zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir über dich und eure spannende Lösung sprechen. Ich habe ja im Podcast auch immer wieder spannende Technologien. Bevor wir mit Movable Inc. anfangen, würde ich natürlich gerne erstmal zu dir kommen, dass du dich unseren Zuhörern und Zuhörern mal ganz kurz vorstellst.
Sehr gerne. Ich bin Yannick, arbeite seit, glaube ich, fast 12 Jahren im Bereich Marketing Automation. Habe 2013 angefangen bei einer kleinen Unternehmung für Marketing Automation aus den Niederlanden. Damals noch vielerorts als Spam- oder Newsletter-Thematik bezeichnet. Marketing Automation gab es damals ja nur sehr, sehr rudimentär. War dann bei einem der Marktführer im Bereich Marketing Automation, die nun von der SAP gekauft wurden, recht lange tätig. Hab dann einen kleinen Zwischenstopp gehabt bei eurer Schwester- oder Mutterfirma de facto, die dir sehr vertraut sein sollte, Jörg.
Ja.
Und bin jetzt seit, ich habe es gerade nochmal auf LinkedIn nachgeschaut, 3 Jahren und 7 Monaten bei Movable Inc., wo es auch tatsächlich genau darum geht, mehr Gewinn durch Marketing-Automation, so gesehen technologisch. Deswegen freue ich mich super, hier zu sein. Und wir arbeiten natürlich auch intensiv mit der Syntellic zusammen, wenn es um Projekte und Auswahlverfahren geht.
Ja, super. Also sozusagen ein alter Hase schon auf dem Gebiet. Und da steht die spannende Frage, was macht Movable Inc. und was machst du natürlich dann auch du, wenn die Rolle schon klar ist bei Movable Inc.?
Tatsächlich, als ich vor 3 Jahren, 7 Monaten gestartet bin, hatte Movable Inc. auf dem deutschen Markt erst 2 Kunden, die überhaupt unser Tool genutzt haben. Deswegen in der Zwischenzeit habe ich dafür gesorgt, dass wir 38 weitere hinzugewonnen haben. Alle im eher größeren Bereich. Also unser Kunde sollte schon eine Zeit lang mit Marketing-Automation unterwegs sein. Deswegen logischerweise, ich habe damals mit Vertrieb gestartet. Jetzt seit 1,5 Jahren bin ich selber aus dem Vertrieb raus und leite ein Vertriebsteam. Wie mein Titel schon relativ treffgenau sagt, sind insgesamt in Deutschland 15 Personen, global 650 und helfen Marketern, effizienter zu werden im Bereich Marketing-Automation. Das heißt zum einen mehr Effizienz im Bereich Marketing-Automation und noch dazu mehr Personalisierung in Marketing-Automation. Um das ein bisschen genauer zu erklären, würde ich vielleicht mal 11 Jahre zurückgehen, als Movable Inc. erfunden wurde. Da haben wir nämlich ein Patent in den USA bekommen. Und das war, E-Mails zu personalisieren, aber nicht im Moment, wo sie verschickt werden, sondern in dem Moment, wo sie geöffnet werden. Wir wissen ja alle, ein Bild wird erst dann runtergeladen, wenn eine Person etwas öffnet. Und diese Bilder auf Basis von, wo bin ich, wie ist das Wetter draußen und so weiter, zu personalisieren, da kommt Movable Inc. her. Das haben wir damals gemacht. Und mittlerweile haben wir festgestellt, wenn wir dazu jetzt noch die ganzen CDP-Daten, die man heutzutage zur Verfügung hat, Affinitäten und so weiter hinzufügt, kann ein Marketer viel, viel effizienter arbeiten, personalisierter arbeiten. Und deswegen helfen wir großen Retailern, großen Travel-Unternehmen, großen Mediahäusern dabei, ihre Erstellungsaufwände im CRM-Bereich für Marketing-Automation stark zu senken. Der Podcast hier ist ja mehr Gewinn durch Marketing-Automation. Ich würde es fast in deinen Worten sagen, mehr Effizienz im Bereich Marketing-Automation und mehr Personalisierung im Bereich Marketing-Automation.
Das klingt natürlich super spannend. Ich musste so ein bisschen lachen natürlich, weil ich habe ja den Begriff mehr Gewinn ja nicht umsonst gewählt quasi. Du hast gesagt, mehr Effizienz. Aber natürlich ist klar, wenn ich effizienter werde, dann kann ich mit den gleichen Kolleginnen sozusagen würde ich auch mehr machen. Und wenn ich mehr personalisiere, dann habe ich ja das Ziel nachher dann doch wieder mehr Gewinn zu haben. Deswegen am Ende des Tages haben wir das gleiche Ziel sozusagen und ihr erreicht es letztendlich den mehr Gewinn, dadurch, dass Unternehmen letztendlich effizienter werden. Und wie kann ich mir das genau vorstellen? Ihr habt auf der einen Seite die Technologie, die E-Mails sozusagen personalisieren lässt. Ihr habt eine CDP dran. Und welche Funktionalitäten sind dann noch quasi in eurer Lösung alle mit drin?
Also wir haben keine CDP. Wir können mit Customer Data Platforms integrieren. Am Ende des Tages stell dir das Kunden-Setup so vor. Du hast dein E-Mail-Service Provider oder heutzutage eher Customer Engagement Platform Marketing Cloud genannt, mit dem du Mails verschickst. Dann hast du entweder dort drin oder noch in einer separaten Customer Data Plattform deine Kundendaten liegen und so weiter. Zu guter Letzt, und das Thema ist häufig außen vor im Bereich Marketing Automation, hast du deine Website, wo dein kompletter Content eigentlich liegt. Du hast deinen Blog, du hast dein Instagram Profil, du hast TikTok, du hast ganz, ganz viele verschiedene Content Quellen. Und der Prozess, wenn ein Marketer sagt, hey, ich möchte jetzt heute ein Mailing erstellen für eine bestimmte Zielgruppe oder ich möchte möchten automatisiertes Mailing, Marketing-Automation erstellen, ist eigentlich sehr häufig so, dass der Marketer da sitzt. Auf dem anderen Bildschirm hat er seine Website auf und baut eigentlich das nach, was woanders schon existiert. Du kannst Movable Ink dir vorstellen, Creative Tool, Interface ein bisschen wie Photoshop, PowerPoint, mit dem du aber die Möglichkeit hast, deine Website als Content-Quelle zu sehen und verschiedene Content-Quellen automatisch direkt in deine Marketing-Cloud zu ziehen und auch übereinander zu layern, sodass du sehr, sehr coole Experiences bauen kannst, ohne dass da ein Marketer jeden Tag dran sitzen muss.
Und das Coole ist, ich kann die Experience sozusagen dann wiederum, wie du schon gesagt hast, personalisieren. Das heißt, ich greife auf die Daten der CDP zu, für jeden Kunden dann quasi individuell der Content angezeigt wird, oder?
Ganz genau. Ich erzähle mal ein Beispiel. Wir arbeiten mit einer, ich würde es nicht Drogeriekette nennen wollen, aber Parfümeriekette zusammen. Die Idee ist, du hast eine Affinität zu einem bestimmten Beauty-Produkt, wie zum Beispiel ich benutze größtenteils Produkte von The Ordinary. Die sind super häufig ausverkauft. Und wenn es aber bei mir zu Hause leer ist, dann möchte ich sehr wahrscheinlich auch schnell es wieder haben und könnte jetzt zum Beispiel mit Movable Ink statt einer generischen E-Mail, könnte ich was drin haben von wegen, hey, du hast eh eine Affinität zu The Ordinary. Das Produkt ist verfügbar jetzt in diesem Moment durch diese Realtime-Komponente 7-mal im Store bei dir um die Ecke. Wenn du das jetzt kaufst, wirst du in den nächsten Loyalty-Status aufsteigen und können all solche Informationen, die wir eigentlich irgendwo vorliegen haben, verdichtet in die Mail bekommen, die im Moment der Öffnung personalisiert ist.
Das klingt natürlich mega spannend, weil ich am Ende des Tages ja dann auch alle anderen Datenquellen quasi anschließen muss oder darf sozusagen hinten dran, aber gleichzeitig quasi, weil ihr ja letztendlich dazwischen hängt und ein Creative Tool seid, ist ja quasi die Menge an Möglichkeiten, die ich habe, relativ hoch sozusagen. Genau. Ich kann in der Theorie nachher Wetterdaten anschalten sozusagen und gucken, was passiert, wenn es bei dem Kunden gerade regnet oder stürmt. Ich kann Produktverfügbarkeiten in der Filiale um die Ecke quasi durchtesten, kann das letzte Kundenverhalten, was ich über die CDP habe, quasi mit einfließen lassen und dadurch, wie du gesagt hast, sehr stark individualisieren, oder?
100%. Dazu sogar noch bemerkt, wir haben natürlich out of the box ein paar Sachen direkt in der Plattform drin. Wir haben eine Wetter-API, die direkt das Wetter mit reinspielt, auf Basis deines ZIP-Codes oder deiner IP-Adresse. Super viele unserer Fashion-Kunden zum Beispiel im Bereich Marketing-Automation vertrauen in ihren Welcome-Campaigns, in ihrer Reactivation-Journey auf Recommendations. Wenn jetzt aber das Browse-Verhalten der Person vielleicht ein paar Monate alt ist, kann auch mal eine Recommendation-Engine im November mir eine Shorts vorschlagen, wohingegen Movable Ink mit eigentlich weniger Logik da viel, viel effizienter ist, weil du sagst, hey, die Person macht die Mail auf, über 20 Grad. Ich habe direkt eingestellt, die heutigen Topseller aus der Kategorie Shorts bei plus 20 Grad oder die heutigen Topseller aus der Kategorie Jacken bei unter 10 Grad und können so mit wenigen Regeln super effizient und personalisiert arbeiten.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, auch was Kunden unterschätzen, weil viele gehen ja noch klassischerweise in den Analytik-Bereich rein und arbeiten dann Next Best Offers, das heißt irgendwie das Regelwerk versucht dann über ein Data Mining oder andere analytische Verfahren letztendlich herauszufinden, was der Kunde eigentlich haben möchte. Das ist ganz nett, hat aber den Nachteil, dass ich ja ganz häufig Scoring nicht irgendwie tagesaktuell mache, sondern eher so monatsaktuell. Hat den Nachteil, also ich bin nicht ganz so fresh. Wenn ich regelbasiert arbeite, kann ich natürlich viel individueller auf das Kundenverhalten quasi eingehen. Das heißt, wenn er die letzten zwei Tage mal auf der Webseite gewesen ist und sich gewisse Produkte angeschaut hat, dann macht es ja quasi dann nochmal Sinn, wenn ich ihm eine E-Mail schicke, einen Tag später vielleicht eben jene Produkte mit reinzunehmen und dann eventuell nochmal einen 10% Gutschein draufzunageln, in der Hoffnung, dass er das dann entsprechend kauft. Oder wie du gesagt hast, wenn gar keine Daten vorliegen, sind meine Modelle auch entsprechend schlechter und ich kann eher über so ein Regelwerk viel mehr mit dem aktuellen Verhalten des Kunden dann auch interagieren.
Genau. Und da könnte man ja heutzutage auch sagen, man arbeitet so ein bisschen mit Fallback-Logik. Wenn wir viel Informationen über den Kunden haben und eine Recommendation, lassen wir die Recommendation es ausspielen. Oder unser internes Data Science Team, was das zusammengebaut hat. Wenn die Person aber relativ neu ist, vielleicht noch nie gekauft hat, könnten wir entweder auf Basis seiner letzten Browse-Session arbeiten und da die heutigen Topseller aus Kategorie A, B, C mit reinziehen. Wenn wir gar nichts wissen, machen wir es auf Basis des Wetters. Also da könnte man wirklich schauen, dass man Schritt für Schritt runtergeht.
Jetzt hast du schon gesagt, und du hast vor allem auch Kunden aus den Bereichen Retail, Travel und Medien gewonnen. Warum gerade diese Branchen? Liegt es einfach daran, dass die eine sehr starke Kundenkommunikation haben, also sehr häufig am Tag oder in der Woche mit dem Kunden kommunizieren oder dass sie sehr viele Produkte haben, dass es eigentlich wichtiger ist, über so ein Regelwerk zu gehen? Wie kommt das?
Ja, ich glaube eigentlich, die Antwort ist bei jeder der drei Branchen, die du gerade genannt hast, unterschiedlich. Ich würde sagen, in Deutschland ist Retail / E-Commerce in Bezug auf Marketing-Automation am weitesten im Vergleich zu den anderen. Da wurde schon super viel gemacht. Man hat hier und da rumprobiert und hat auch ein gewisses Budget, weil ein Mailing ja auch mit relativ viel incremental Umsatz zu verbinden ist. Wenn du ein Newsletter rausschickst an 2 Millionen Personen und der ist 2% besser, dann hast du es relativ schnell ROI positiv gebracht. Deswegen Retail und natürlich mit Live-Verfügbarkeit. Ich glaube, übermorgen ist Black Friday. Das ganze Live-Thema ist da natürlich super, super stark. Im Bereich Travel, da wo wir herkommen, die USA, USA bist du verpflichtet, wenn du einen Preis als Airline zum Beispiel in ein Mailing packst, dass der Preis auch wirklich auf der Website zu finden ist. Deswegen, ohne ein Tool wie Movable Inc. kannst du da eigentlich gar keinen Preis nennen oder, wie wir es aus dem Travel-Bereich kennen, sehr viel mit ab 79 Euro arbeiten. Dann gehst du auf die Website und es kostet aber 740 Euro und der Kunde ist ein bisschen frustriert. Deswegen, Live-Verfügbarkeit, Live-Pricing sind natürlich in meinen Augen No-Brainer-Use-Cases im Travel-Bereich, weswegen unsere ersten Kunden waren aus dem Travel-Bereich. Und selbiges mit Media Entertainment. Als ich damals meiner Mutter erklärt habe, was Movable Inc. macht, habe ich ihr natürlich erstmal gesagt, hey, bewegliche Tinte, vor uns liegt eine Fernsehzeitung. Stell dir vor, du machst die Fernsehzeitung auf und bist genau bei deinem Lieblingsprogramm. Zu der Uhrzeit siehst du sie direkt an, wie bei Harry Potter. Das macht Movable Inc. im Media Entertainment-Bereich, dass du wirklich Live-Content reinbekommst und eben nicht, ah ja, Sturm der Liebe, ach, das ist ja vorgestern schon gelaufen, weil du die Mail zu spät aufmachst. Und eine weitere Thematik im Bereich Media Entertainment ist natürlich, stell dir das ganze Thema Gaming oder Wetten vor. Das ist natürlich auch etwas, was sehr, sehr gut zu uns passt, dass du wirklich automatisiert auf Basis deines Verhaltens die jetzt verfügbaren Wettscheine oder Live-Spiele reingezogen bekommst, wo dann eben auch die Conversion sehr viel wahrscheinlicher zustande kommt.
Ich machte den Vergleich mit Harry Potter und der Fernsehzeitschrift, wo quasi das Programm direkt drin abläuft. Du hast jetzt eben genau die Branche genannt, in denen du unterwegs bist und hast auch gesagt, ihr richtet euch eigentlich an größere Kunden. Gibt es, wenn jetzt Zuhörerinnen zuhören und sich natürlich überlegen, hey, das klingt eigentlich total spannend, gibt es Branchen, wo du sagst, das macht eigentlich gar keinen Sinn? Oder andersrum gesagt, gibt es sozusagen so ein paar Mindestparameter, wo du sagst, ab dem Punkt, da werden wir super sexy für Unternehmen?
Erstmal die erste Frage. Der Punkt, wo wir meistens dann sagen, hey, wir sollten ab hier getrennte Wege gehen, sind Unternehmen, die sagen, wir möchten keine Bilder in E-Mail oder Push-Notifications haben. Bei Movable Inks Endprodukt sind Bilder. Das kommt gar nicht so ultra selten vor, weil viele B2B-Unternehmen vor allem haben noch einen hohen Outlook-Anteil und bei Outlook ist Bilder immer so ein bisschen kritisch zu sehen. Deswegen ein B2B-Unternehmen mit geringen Endkundenvolumen, würde ich sagen, passt eher nicht zu Movable Ink. Du hast gerade schon gesagt, idealerweise solltest du schon ein, zweimal im Jahr eine Conversion von deinem Kunden suchen. Ansonsten ist halt der ROI potenziell niedrig. Und ich würde mal als Faustformel sagen, wenn deine Kundendatenbank unter 50.000 Personen ist, hast du wahrscheinlich im Bereich Marketingautomation noch andere Dinge zu tun, bevor Movable Inc. der sinnvolle nächste Schritt ist. Aber ist natürlich keine Faustformel. Das ist natürlich auch von Fall zu Fall potenziell ein bisschen unterschiedlich.
Gibt es Branchen, wo du sagst, das ist eher weniger der Fall? Ich habe verstanden natürlich, ihr solltet Bilder drin haben. Jetzt haben wir natürlich aber auch beispielsweise im Banken- und Versicherungsbereich ja durchaus auch mal Bilder quasi mit drinnen. Wir haben auch so ungefähr 4 Kontaktanstöße typischerweise pro Bank oder Versicherung pro Jahr. Also kommt das entsprechend hin, mehr als 50.000 Kunden typischerweise auch. Also sind das auch Branchen, wo du sagst, das macht schon Sinn oder ist es dann doch eher noch sinnvoller, dass die Produkte sich auch so ein bisschen mehr bewegen, weil der Bank- und Versicherungsbereich ja ehrlicherweise, ist ja jetzt mal so ein bisschen Festgeldzinsen und Co., ändert sich ja nicht so stark. Also ist das auch nochmal so ein Thema oder wie siehst du das?
Tatsächlich immer noch nicht ganz bei mir im Kopf drin, weil wir erst seit 2 Jahren in Deutschland auch Server stehen haben. Als ich angefangen habe bei Movable Inc., war das ein kleines bisschen Thema. Jetzt ist unser Serverpark in Frankfurt. Deswegen seitdem fokussieren wir uns auch immer stärker auf Banken und Versicherungen. Der Hauptgrund dafür ist, Banken und Versicherungen können natürlich im Bereich Marketingautomation, Personalisierung generell nicht so super viel machen. Es gibt jetzt keine Recommendation Engine, die du einfach in jedes Mailing packen kannst und so weiter. Deswegen über die Kreativität, die du mit Movable Inc. einarbeiten kannst, kannst du auch in dem Bereich in meinen Augen echt coole Sachen machen. Das heißt, die Onboarding-Journey relevanter zu gestalten, ist da ein Thema, mit dem wir super häufig arbeiten. Die Retention-Kampagnen besser zu gestalten und wie du es gerade auch gesagt hast, Live-Zinsen damit reinzubringen, ist natürlich auch ein Thema, was vor allem dezentrale Kreditunternehmen potenziell immer als Painpoint haben. Das ist eigentlich egal. Jede Person hat irgendwie einen unterschiedlichen Zins. Entweder ich zeige gar nichts an oder ich nutze ein Tool wie Movable Inc., das sowas automatisiert.
Super. Das wollte ich eigentlich nur wissen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ob sozusagen gewisse Branchen bei euch per se ausgeklammert sind, ob du sagst, da fahre ich gar nicht erst hin. Aber ich nehme mit sozusagen alle, die die 3 von dir genannten Kriterien erfüllen und Interesse haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und vor allem natürlich den Kanal E-Mail nutzen wollen, sind bei euch gut aufgehoben.
Genau. Tatsächlich habe ich das jetzt alles sehr stark auf E-Mail beschränkt, weil das das ist, wo wir herkommen. Mittlerweile nutzen super viele Unternehmen Movable Inc. auch für die Personalisierung ihrer App-Experiences. Das heißt, wir können Rich Push, also die Push-Notification mit Bildern personalisieren, In-App-Notifications und je nachdem, was für App-Tools im Einsatz sind, können wir auch die App-Experience personalisieren, aber das ist immer so ein bisschen davon abhängig, welche Customer-Engagement-Plattform im Einsatz ist.
Jetzt habt ihr E-Mail und App, was ist mit Webseite bei euch?
Webseite halten wir uns raus. Tatsächlich, weil Website ist ja ein Kanal, den kriegst du eh auch ohne uns live. Deswegen kamen wir da relativ late to the party. Wir haben es eine Zeit lang probiert, aber das machen wir nicht. Wir sind auf die Outbound-Kanäle spezialisiert.
Magst du noch so ein bisschen beschreiben, wie ihr euch die letzten 11 Jahre quasi entwickelt habt? Also du hast ja schon angefangen, seid stark mit E-Mail quasi reingestartet. Das wird ja bei euch auch eine technologische Entwicklung der letzten Jahre gegeben haben.
Auf jeden Fall.
Und natürlich vor allem auch nochmal einen technologischen Ausblick in den nächsten Jahren.
Hauptcase ist, wir haben damals angefangen mit 2, 3, 4, 5 Use Cases, die nur um das Thema Live-Content gegangen sind. Mittlerweile haben wir eine eigene Customer Data API, sodass wir wirklich nativ mit verschiedenen Customer Data Plattformen integrieren können, sodass wir super viel auch mit First-Party-Daten personalisieren. Das heißt, es sind immer mehr Daten hinzugekommen, sodass die Experiences auch immer mehr 1:1 geworden sind. Die aktuelle Stufe war dann, dass wir das Thema App viel mehr in den Fokus genommen haben. Movable Ink hat mittlerweile eine SDK für diejenigen, die damit vielleicht nichts anfangen können. Das ist Tracking innerhalb der App. Das heißt, das, was man sonst mit Google Tag Manager auf einer Website machen kann, können wir jetzt auch in der App machen. Und wichtiges Thema, Deep Linking ist dazu möglich. Wenn du aus einer E-Mail zum Beispiel in die App linkst und dann der Kunde auf der Startseite bleibt, bringt es dir nicht super viel. Das heißt, Deep Linking ist noch hinzugekommen über Movable Inks Software Development Kit SDK. Die Zukunft. Tatsächlich komme ich jetzt nicht drum rum, das anzusprechen, was wahrscheinlich sehr viele in diesem Podcast ansprechen. Künstliche Intelligenz. Movable Ink hat tatsächlich way before the hype started, also ich glaube 2020, eine Unternehmung gekauft, die damals schon relativ viel Umsatz gemacht hat, nur mit AI im E-Mail-Bereich. Die Firma hieß Coherent Path und hat sich intensiv damit befasst, wo finde ich Discovery Paths innerhalb von Kundenverhalten. Was ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, was der Kunde als nächstes kauft und so weiter. Und das haben wir jetzt peu à peu in unser Produkt immer mehr eingearbeitet. Heißt mittlerweile nicht mehr Coherent Path, sondern DaVinci. Und ist in meinen Augen neben unserer automatisierten Erstellung von Live-Content ein super spannender nächster Schritt im Bereich des E-Mail-Verhaltens.
Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also ich frage deswegen, weil die meisten Customer Engagement oder Marketing Automation Plattformen sagen, sie haben natürlich AI drin. Was sie faktisch drin haben, ist eine Anbindung irgendwie an ChatGPT. Das heißt, man kann dann, wenn man E-Mails machen möchte, einfach sagen, erstell mir mal einen E-Mail-Text sozusagen und dann wird so ein E-Mail-Text von ChatGPT geschrieben. Ist ganz nett, weil es am Ende des Tages dann in das System selber eingebunden worden ist, aber ist natürlich eine AI, die erstmal über ChatGPT letztendlich läuft. Das klingt bei euch ein bisschen anders. Ne? Da klingt es ja wirklich so, als hätte man eine eigene AI. Dann wäre die Frage für mich, welche Daten müssen eingebunden werden und was kommt nachher dann als Ergebnis auch raus?
Ja, gute Frage. Tatsächlich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass wir uns überhaupt nicht an ChatGPT bedienen. Das hat aber gar nichts mit dem Kern unserer AI-Kapabilität zu tun. Also wir haben mittlerweile natürlich auch Sachen mit drin wie Subject-Line-Optimierung und so weiter, die auf ChatGPT basieren. Wir haben auch eine Analytics-Optimierung mit drin, die auf ChatGPT basiert. Aber unser Haupttool ist wirklich from scratch gebaut und komplett weit weg von ChatGPT. Ich würde dir hierzu mal ein Beispiel erklären. Stell dir vor, du verschickst als Retailer wöchentlich 3 Mails. Sehr wahrscheinlich hast du eine Open-Rate von 20-30%. Das heißt, 70-75% deiner Audience sehen deine Mail nie, die du eigentlich mit sehr viel Liebe und sehr viel Handarbeit vielleicht für verschiedene Segmente gebaut hast. Mit Movable Ink wird so eine Mail, die du dann gebaut hast, nicht in Vergessenheit geraten, sondern sie wird in eine Library gelegt. Diese Library schaut sich auf Basis von künstlicher Intelligenz an, wer waren denn die Personen, die bei der Kampagne konvertiert sind und sucht dann wirklich nach den Personen innerhalb deiner Datenbank, die sehr wahrscheinlich von den Nichtöffnern doch noch konvertieren würden und schickt automatisiert noch 2-3 Mal bei den richtigen Personen, um so ein besseres Grundrauschen zu machen und ist somit, du hast mehr Gewinn durch Marketingautomation. Das ist eigentlich ROI-technisch fast ein No-Brainer, weil du auch schlafende Kunden damit super easy reaktivieren kannst. Ich glaube, das funktioniert auf Basis von Deep Learning, dass da wirklich geschaut wird mit einem Datenfingerabdruck, wer sind denn hier die nächst ähnlichen Personen und das dann automatisch mit einem Scoring diesen Personen das Mailing nochmal zuschickt und wir wirklich damit die richtigen Leute treffen mit einer anderen Betreffzeile, aber voll automatisiert, sodass der Marketer da eigentlich manuell nichts mehr tun muss.
Ich finde es schön, was du sagst. 3 Mailings pro Woche hinten dran. Aus dem einfachen Grunde, wir werden ja häufig von verschiedenen Branchen gebeten, dass wir mal so einen Benchmark machen, wie so eine Kontaktstrategie ausschaut. Und ich weiß, dass einige Zuhörerinnen gerade vom Tisch gefallen sind, weil sie denken, so häufig darf man den Kunden noch gar nicht bespielen.
Och, da habe ich mit genug Unternehmen gesprochen.
Ja, genau. Das hängt mal so ein bisschen von der Branche ab. Ich sage das auch immer, dass da noch ganz viel Platz nach oben ist. Aber gerade natürlich im Handelsbereich ist das total üblich, weil das Schöne ist ja, gerade im Handelsbereich habe ich ja unglaublich viel relevanten Content bei der Menge an Produkten und auch an Nutzerverhalten. Und was ich super finde, ist ja, dass ihr ja wirklich schaut, wer hat denn auf diese Mail bisher reagiert? Ja, also wer sind die Kunden, die wirklich gekauft haben und welche Kunden haben es dann quasi nur verpasst? Gehören aber auch zu den Kunden, die wahrscheinlich kaufen werden, um da einfach nochmal sozusagen nachzufassen und die Conversion zu erhöhen.
Genau. Ist ein Use Case, den man mit vielen Data Scientists wahrscheinlich auf eine ähnliche Art und Weise abbilden könnte, wenn man sie hätte und denen unendlich viel Zeit zur Verfügung stellen würde. Und in meinen Augen ist das wirklich ein sehr, sehr starker Use Case für AI im E-Mail-Marketing, der durch Movable Inks DaVinci Tool tatsächlich ab Q4 24 in Deutschland verfügbar sein wird, wenn alles klappt, da wir natürlich auch ein paar Quartale brauchten, um das Ganze auch auf unser lokales Datencenter umzuziehen.
Ich mag generell, wie ihr arbeitet, aber auch vor allem, wie du hier gerade erklärst, ja schon gesagt, wir kennen es ja auch schon länger und arbeiten auch zusammen, weil was ich immer wieder sehe und ich weiß gar nicht, ob ihr jemals einen anderen Ansatz gehabt habt, ist, dass viele Marketing-Automation-Lösungen oder Customer-Engagement-Plattformen, auch wie auch immer das Kind jetzt gerade genannt wird, gehen mit dem Ansatz herein, mit uns kannst du quasi alles machen. Das ist zwar auch total schön für den Kunden hinten dran, aber meistens weiß der Kunde selber gar nicht, was er so genau machen möchte. Kunden so ein bisschen die Use Cases und die Themen fehlen.
Definitiv.
Und es gibt aber andere Anbieter, dazu gehört ihr ja auch, die eigentlich mit konkreten Use Cases reinkommen. Dann kann ich vielleicht nicht alles machen, was irgendwie möglich wäre. Und ihr sagt ja, Webseite, die lassen wir quasi raus, aber ich kaufe quasi mit der Technologie direkt bewährte und top funktionierende Use Cases ein. Das heißt, ich bin natürlich A, viel schneller und habe vor allem bewährte Vorgehensmodelle mit der jeweiligen Lösung, dass ich damit auch wirklich dann direkt ein ROI generiere.
Genau, das ist auch in meinen Augen 2024 und später super, super wichtig. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass dieser Promise von kauf die eierlegende Wollmilchsau budgetär und auch von der Schnelligkeit positiven ROI zu erzeugen, einfach nicht geklappt hat. Deswegen versuchen wir immer mit sehr konkreten Use Cases reinzugehen, mit sehr konkreten Zahlen von unseren Kunden, sodass eben das Risiko, das ein Marketer hat, unsere Technologie einzukaufen, super, super gering ist.
Absolut, genau. Ja, darum geht es ja wirklich, diese Risiken zu minimieren. Wie arbeitet ihr denn quasi als Movable Inc. mit dem Kunden? Also gibt es ja auch diverse verschiedene Philosophien. Die einen sagen, wir stellen nur Technik zur Verfügung, machen alles mit Partnern. Die anderen sagen, nee, wir haben Customer Success und begleiten den Kunden quasi hinten dran und entwickeln immer neue Ideen. Wie stellt ihr euch da als Movable Inc. auf?
Tatsächlich war ich vorhin kurz davor, dich zu korrigieren, als du gesagt hast, 15-köpfiges Vertriebsteam. Weil 15-köpfiges Team sind wir zwar jetzt im Dach, aber davon sind nicht alle im Vertrieb. Wir haben da genau, wie du gesagt hast, ein Stand jetzt 3-köpfiges Customer Experience Manager Team, in vielen Unternehmen Customer Success Manager genannt, das mit dem Kunden die ersten Use Cases auf die Straße bringt, den Kunden enabled, wöchentliche Status Calls macht, so dass wir idealerweise dabei bleiben. Natürlich sind wir ein Self-Service-Tool, aber ich weiß auch selber, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem Self-Service-Tool innerhalb von 6 Monaten Integration hast und das Tool in- und auswendig kennst, ist eigentlich relativ gering. Deswegen versuchen wir, den Kunden da, wo es geht, an die Hand zu nehmen.
Und was genau ist an die Hand zu nehmen? Reden wir dann von Coaching oder reden wir davon, dass ihr auch Ideen generiert oder reden wir davon, dass ihr wirklich Kampagnen anlegt?
Ja, möglich ist alles 3. Also wir haben Kunden, die wir eher coachen, die dann selber arbeiten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn du ein anderes Service-Level-Agreement mit uns abschließt, dass wir die Kampagnen für den Kunden innerhalb von Movable Inc. erstellen. Dann ist der Teil des Kunden wirklich eher das Einbriefen und dann das Einsetzen unserer Bilder oder unseres Contents an die Stelle der Marketing-Cloud, wo es drin sein soll im Template. Und das war's dann.
Ja, ich finde diesen Ansatz einfach toll, den Kunden eben nicht mit der Lösung nachher so ein bisschen alleine zu lassen, sondern zu überlegen, wo steht denn der Kunde eigentlich? Weil wie gesagt, ich kenne viele Kunden, die mit solchen Lösungen erstmal überfordert sind, weil sie schon mit dem Alltagsgeschäft quasi genug zu tun haben, dann kommt nochmal so ein Projekt oben drauf und dann muss es noch irgendwie umgesetzt werden und dann fehlen manchmal so ein bisschen die inspirativen Ideen. Ich kenne Kunden, die sind schon relativ weit, die wissen genau, was sie haben wollen, aber vielleicht fehlen dann auch so ein bisschen die personellen Ressourcen, das nachher umzusetzen.
Genau.
Und je nachdem bietet ihr dann auch einfach verschiedene Modelle, wie du es gerade beschrieben hast, an, wie die Kunden mit euch zusammenarbeiten können.
100%.
Wie nimmst du mit deiner 12-jährigen Erfahrung so in Summe den Markt wahr im Augenblick? Wenn ihr habt mit eurer Lösung was sehr Schönes geschaffen, auch so ein bisschen Innovation reingebracht. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, dass so seit Covid eigentlich keine großen Innovationen mehr im Marketing-Automation-Bereich gekommen sind, außer dass wir das Kind jetzt nicht mehr Marketing-Automation, sondern Customer-Engagement nennen. Wie ist da für dich der Blick, der ja auch natürlich, weil ihr eine amerikanische Firma seid, auch nochmal so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Wie nimmst du denn Marketing-Automation-Bereich gerade wahr?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, es gibt immer noch den ein oder anderen Anbieter, der mit Innovation punktet, aber ich würde die aktuelle Stimmung schon so ein bisschen als Ernüchterung nach dem Hype teilweise bezeichnen, weil die Post- oder die Covid-Jahre und auch Covid an sich, waren ja schon die Zeit der großen Versprechungen, vor allem von Customer Data Platforms und der Cloud-Strategie, wovon dann viel implementiert wurde, wo jetzt aber gesehen wird, okay, der Mehrwert ist eigentlich teilweise dann doch überschaubar gewesen, weil eben, man kennt jetzt den Kunden, hat seine 360-Grad-Kundenprofile, weiß aber nicht genau, was man damit machen soll. Hat irgendwie immer noch seine 2-3 Personen im Marketing sitzen, nur weil die den Kunden jetzt besser kennen, haben die nicht zwangsläufig mehr Kapazität, um ihn besser abzuholen. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich häufig sehe.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich sozusagen anfangen soll. Ich grinse so ein bisschen vor mich hin, weil ja, unterschreibe ich und möchte direkt fragen, woran liegt es denn eigentlich? Wobei du schon einen Satz gesagt hast, nach dem Motto, wir machen mal so ein CDP-Projekt, schmeißen mal alle Daten rein und dann fragen wir uns hinterher dann, was machen wir eigentlich dann damit?
Genau, warum?
Ja. Und deswegen, ich will das so ein bisschen rauskitzeln jetzt für die Zuhörerinnen, weil ich das natürlich ganz häufig sehe, dass dieser Ansatz da ist, wir müssen erstmal alle Daten zusammenbringen und wenn wir dann alle Daten irgendwie haben, dann rühren wir mit dem magischen Stick quasi rum und dann wird daraus noch was. Das ist der eine Ansatz, der irgendwie nicht so erfolgreich ist und dann haben wir den anderen Ansatz, so ähnlich wie bei euch. Ja, wir haben sehr konkrete Use Cases. Wir brauchen gar nicht alle Daten über den Kunden, sondern eigentlich nur die relevanten Daten für die Use Cases und Verfügbarkeiten. Und dann arbeitet man eben nicht mit so einem vollständigen Kundenblick, mit einem vollständigen AI-Modell, sondern eher mit einem, sag mal, regelbasierten Modell nach dem Motto, wir nehmen das, was quasi da ist und was wir brauchen. Eben nicht alles, sondern gerade für diesen Anwendungsfall und produzieren damit aber relativ schnell Erfolge. Also das ist ja so ein bisschen der andere Weg dann vorzugehen. Oder wie siehst du das?
Die Art und Weise, wie wir das sehen, ist, der Kunde sieht nicht das tolle 360-Grad-Profil, das du über ihn erstellt hast, findet er im Zweifel eher negativ, sondern der Kunde sieht die Experiences, die du für ihn baust. Und wenn die weiterhin nicht cool sind, wenn sie weiterhin den Kunden nicht begeistern, haben eigentlich all deine Investitionen nicht viel gebracht. Deswegen in meinen Augen sollte jeder versuchen zu überlegen, hey, wie mache ich es denn heute? Wie kann ich es für den Kunden verbessern? Und brauche ich dafür wirklich alle Daten über den Kunden? Und wenn das nur bedeutet, wie ich habe vorhin gesehen, du hast aus einem Becher einer amerikanischen Kaffeehauskette getrunken, da den Vornamen in Kritzelschrift drauf zu schreiben, vielleicht sogar mit einem kleinen Schreibfehler, dann ist das auch eine coole Experience, für die du eigentlich gar nicht so viele Daten brauchst. Und das ist, glaube ich, eher so mein Abschlusswort hier, dass man eher über die Experience des Kunden nachdenken sollte, als darüber, dass man das vollumfängliche 360-Grad-Kundenprofil ideal bestückt hat.
Da will ich trotzdem noch ein bisschen drauf eingehen. Also ich halte hier gerade so einen Starbucks-Becher in der Hand und es geht so voll in das Thema, Daten sollten da aufgerufen werden, wo sie auch wirklich sinnvoll sind. Und ich weiß, dass das der Personalisierung dient, sozusagen, also der Bindung der Kunden, aber ich finde es immer sehr befremdlich, wenn ich nach meinem Namen gefragt werde, nur um nachher ein besseres Gefühl zu haben, weil es da für mich nicht hingehört. Das ist für mich sogar so ein Anti-Beispiel eigentlich. Was ich super finde, ich habe mir den Spruch auch mitgenommen und der wird auch die nächsten Tage bei LinkedIn rausgehen, kann ich jetzt schon sagen, ist, was du gesagt hast, der Kunde sieht nicht das 360-Grad-Profil, sondern der Kunde sieht die Experience, die du für ihn baust. Und oh, das finde ich so schön, weil das so mega auf den Punkt bringt, weil viele Unternehmen genau am Kunden vorbeiarbeiten, weil sie eben versuchen, erstmal alle Daten zusammenzubekommen. Ich habe viele Kunden, die dann sagen, wir können immer nicht loslegen, weil wir müssen noch die Webdaten mit einbeziehen, wir müssen noch die Daten mit einbeziehen. Ich denke so, boah, Leute, legt doch erstmal los. Und es ist genau dieses Thema, nämlich erstmal hinzugehen und diese Experiences zu schaffen. Und sich zu überlegen, was brauchen wir denn eigentlich? Und dann wirklich mal reinzustarten. Und da finde ich, habt ihr eine ganz schöne, klingt so ein bisschen wie so eine Firmen-DNA, so ein Mindset, dass ihr wirklich Unternehmen helfen wollt, möglichst schnell diese Experiences für die Endkunden zu schaffen.
Genau. Ich versuche immer, dass wir so ein kleines Speedboat-Projekt sind, neben dem Tanker, was auch immer man gerade macht, Data Lake bauen oder ähnliche Themen. Mittelfristig kann auch das Speedboat den Tanker ziehen, aber natürlich vor allem 2024 ist es auch nicht einfach, ein Tankerprojekt ins Wasser zu lassen. Deswegen glaube ich, dass man mit so einem Speedboat-Projekt schneller vorankommt. Wenn man den Kunden in den Fokus legt, kann das alles sehr gut funktionieren.
Mhm. Jetzt hast du noch was Spannendes eben gesagt, dass so ein bisschen das Thema Ernüchterung generell natürlich, was CDPs angeht, reingekommen ist. Klar, verstehe ich logischerweise auch, weil CDP war das große Hype-Projekt, irgendwie Kundendaten zu sammeln. Und wenn ich aber nicht weiß, was ich damit machen muss, dann stehe ich letztendlich da. Aber gerade ihr seid doch auch mit so einem Vorzeigebeispiel, finde ich, du hast ja gesagt, es waren ein paar andere innovative Unternehmen, nämlich gerade Marketing Automation oder Customer Engagement Lösungen, die eine starke Kanal oder einen starken Kanal mitbringen. Ich will es mal so formulieren. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass Technologieunternehmen, die nicht so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau sind, die unten drunter laufen, sondern die einfach dann nochmal eine super Stärke, sei es in der App, sei es im Online-Bereich, sei es dann Richtung E-Mail mitbringen, bringen ja auch dann direkt den Use Case mit und bringen ja damit auch eigentlich dann direkt den Business Case mit, weil sie wirklich konkreten Mehrwert schnell schaffen, oder?
Tatsächlich ist das auch etwas, was ich in den letzten Jahren ein bisschen miterlebt habe. Wir von unserer Seite nennen das ja auch gerne den Best-of-Breed-Ansatz. Wenn wir eine Unternehmung reinbringen, die wirklich sehr gut auf einem Feld ist, dann macht es schon Sinn, da vielleicht doch auf den Besten am Markt zu setzen, anstatt jetzt auf die eierlegende Wollmilchsau, die es auch ein bisschen mit abdeckt. Das bisschen mit abdecken wird wahrscheinlich eben für 80% reichen, aber aber nicht eben für die 100%.
Mhm. Ja, das kann ich unterschreiben. Also das ist eine Diskussion, die wir ganz häufig führen, Best of Breed oder den Single-Vendor-Ansatz. Der Single-Vendor ist meistens bei den Großunternehmen, die dann irgendwie versuchen, seitens der IT die Menge an technologischen Komponenten zu reduzieren, hat natürlich einen eher Effizienzgedanken sozusagen mit dabei. Aber wenn ich einen Business-Gedanken habe und wirklich nach vorne gehen will, dann macht es letztendlich Sinn, da Richtung Best of Breed zu gehen und die starken oder leistungsstarken Tech-Lösungen mit ranzunehmen, die mir in den jeweiligen Feldern oder auch in den jeweiligen Kanälen einen sehr guten Business-Case liefern.
Ja, da ist mir auch selber was aufgefallen. Also ich bin selber nicht so super tief in technologischen Themen drin. Ich hatte immer super große Angst, wenn das Thema, oh, da muss man das Tool per API mit einem anderen Tool verbinden, aufkam. Mittlerweile ist es eigentlich ein Endpunkt, der mit einem anderen Endpunkt spricht und man weiß, wie man ein Tool mit einem anderen Tool verbinden kann. Deswegen diese große Angst, Best-of-Breed-Tools miteinander zu verbinden, sollte gar nicht mehr existieren, in meinen Augen.
Vielen, vielen Dank dafür. Weil das ist immer noch so eine große Sorge bei Unternehmen, die dann eine Lösung haben wollen, weil sie glauben, dass die Schnittstellen einfacher sind. Und das ist natürlich allen Technologieanbietern, die kleiner sind und Richtung Best-of-Breed gehen, total bewusst. Deswegen haben sie ja natürlich Schnittstellen, die halt super offen sind, beziehungsweise Teams, die sich gerade um die Schnittstellen zu allen möglichen Plattformen kümmern, damit eben das nicht mehr passiert. Das heißt, ich muss nachher die Dinge einfach nur noch miteinander zusammenstöpseln, was aber letztendlich Standardtechnologie ist und ich muss nicht 1000 Schnittstellen irgendwie selber entwickeln. Das wird aktuell, glaube ich, immer noch sehr stark unterschätzt. Also von daher danke nochmal für den Hinweis an der Stelle.
Genau, das beste Tool setzt sich durch und die Schnittstelle zu haben ist Teil des Tools in meinen Augen.
Und am Ende gebe ich dann mal das Wort quasi an dich ab. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, sei es rund um Customer Engagement Themen oder einfach rund um Movable Inc.?
Tatsächlich hast du es ja gerade schon gut zitiert. Ich bin der Meinung, jeder sollte das tun, was gerade auf seiner Roadmap ist, aber idealerweise da starten, was möchte der Kunde von meiner Unternehmung und nicht, was möchte ich jetzt gerade noch über meinen Kunden wissen und so weiter. Ich glaube, das ist super, super wichtig und wie kann ich da am schnellsten hinkommen und am elegantesten? Und ich glaube, in dem Bereich können wir uns auch jetzt gerade noch weiterentwickeln, auch wenn Budgets ein bisschen schwieriger zu bekommen sind teilweise, wenn du schnell dir über den Business Case im Klaren bist.
Und damit sage ich vielen lieben Dank, lieber Yannick, und bis bald.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ciao, Jörg.
Tschüss.